Herzlich willkommen zur 6. Folge von Welle Lernen Digital, dem Podcast aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Mein Name ist Jöran Mus-Meyholz und wir haben wieder eine Sendung voller interessanter Themen und GesprächspartnerInnen. Für alle diejenigen, die beim Podcast hören, gerne multitaskend noch etwas Zweites machen. Meine Empfehlung für heute ist die Website lernen.digital. Das ist ja eigentlich in jeder Folge. Jetzt gibt es aber was Neues. Inzwischen sind nämlich im Kompetenzverbund so viele Fortbildungen entstanden, die nicht nur für Menschen in den Projekten selbst zugänglich sind, sondern für alle Interessierten, dass sich da ein Blick lohnt auf die neue Rubrik auf lernen.digital Fortbildungen. Und dann gibt es für den einen oder die anderen da vielleicht was Interessantes zu sehen, parallel zum Hören dieses Podcasts. Eine kleine Vorschau auf die Themen dieser Sendung. Wir haben in unserem Schwerpunktformat eine Lehrerin und den Generalsekretär der Kultusministerkonferenz zusammengesetzt. Die beiden sprechen über digitale Kompetenzen für Lehrkräfte. Wir haben in unserer Praxisumfrage Lehrerinnen und weitere Praktikerinnen rund um Schule gefragt, wie nutzt du Online-Kurse, um dich selbst fortzubilden? Da sind zahlreiche auch sehr praktische Tipps dabei. Am Ende der Sendung gibt es wie immer unseren Newsblog und gleich zu Anfang ein Anruf bei Professorin Uta Haug-Thum. In unserer Rubrik Hashtag trotzdem geht es um Geschichten, in denen Schulentwicklung und Fortbildung quasi ein Happy End haben, trotz manchmal widriger Umstände. Und in dem heutigen Gespräch beginnt das gleich ganz deutlich mit einem Scheitern. Dann kommt aber, Spoiler vorweg, ein Wendepunkt. Und in den ersten 3 Minuten des Gesprächs komme ich gar nicht zu Wort. Uta Haug-Thum übernimmt das Erzählen und macht es mit einer großen Euphorie, die, das hören wir dann, durchaus begründet ist. Los geht's. Am anderen Ende der Leitung ist Uta Haug-Thum, Professorin für Grundschulpädagogik, Grundschuldidaktik in München an der Ludwig-Maximilians-Universität. Hallo Uta.
Hallo Jöran.
Du hast eine Geschichte, die Hoffnung machen kann, dass wir auch in solchen Zeiten wie jetzt an Schulentwicklung, an Fortbildung glauben können. Wie geht die Geschichte?
In einem Team aus 7 Professorinnen haben wir aus meiner Sicht einen großartigen Forschungsantrag gestellt. Und zwar wollten wir in 6 Bundesländern Schulen zu Schulfamilien vernetzen und die begleiten auf dem Weg zu einer transformativen Weiterentwicklung. Und wie es halt so ist, ist der Antrag nicht durchgegangen und ich musste 2 Monate lang völlig entkräftet am Boden liegen und winseln und dachte mir, ja, aber warum wollt ihr das nicht? Das ist so eine gute Idee. Wir sind 7 Frauen und wir haben alles reingegeben. Ja, wie es halt ist, andere waren besser. Und dann dachte ich mir, ja gut, aber wenn es jetzt nicht in dem großen Format geht, vielleicht geht's in einem kleinen. Und so habe ich hier in einem Ort ganz in der Nähe von München, in Freising, einen Vortrag am Schulamt gehalten, jetzt noch ohne große Intention. Und nach diesem Vortrag, an dem sämtliche Schulleitungen des Landkreises, so ungefähr 25, beteiligt waren, kamen die auf mich zu, und zwar das Schulamt und auch die Schulaufsicht, alle waren da und haben gesagt, ja, wir würden das gern machen. Und dann habe ich halt auch gesagt, wie, ihr würdet es gern machen? Ja, also wir möchten, dass sie uns da begleiten. Wir haben alle Lust, am Ende waren es dann 22 Schulen, die sich jetzt nach einem Jahr bereits zu Schulfamilien verbunden haben, zu 3 bis 4 Grundschulen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten sich tatsächlich auf den Weg machen, sich weiterzuentwickeln. Und das hat mir wirklich auch Mut gemacht und gezeigt, ja, auch ohne große Drittmittelaufkommen, auch ohne große Unterstützung arbeiten wir jetzt in einem kleinen Team. Jana Heinz von der Hochschule München, Barbara Lenzgeiger aus Eichstätt und unterstützen diese Schulen in den Bereichen Basiskompetenzen, demokratisches Lernen und zukunftsrelevante Kompetenzen. Und so suchen die Schulfamilien sich unterschiedliche Schwerpunkte. 3 Schulen, ganz kleine Dorfschulen wollen Draußenschule werden. Die arbeiten jetzt mit dem Forstministerium zusammen, haben einen eigenen Wald bekommen, der auch TÜV geprüft ist. Das ist ja nicht mehr so. Ich dachte, da geht man in den Wald und macht Unterricht. Nein, also der Wald muss ganz abgesichert sein, aber das hat jetzt geklappt. Und das Forstministerium stellt Material zur Verfügung und die tauschen sich regelmäßig aus und wollen jetzt an einem festen Tag hier projektorientiert, fächerübergreifend, aber auch ganz fachspezifisch draußen lernen. Eine andere Schulfamilie fokussiert sich aufs Thema Lesen. Die sagen, wir wollen die Kinder in einem ganzheitlichen Lesekonzept in der Kultur der Digitalität unterstützen. Die drehen jetzt gemeinsam Filme zu Gedichten. Da haben wir eine eigene Webseite, Kleine Poeten. und haben natürlich auch ein Lärmstandsmonitoring, das nicht nur wie sonst dient, um abzuprüfen, sondern um regelmäßig zu schauen, wie verbessern sich die Kinder individuell. Und unser großes Ziel ist hier natürlich auch an der tradierten Prüfungskultur weiterzudenken. Dann gibt es eine andere Schulfamilie, die fokussiert auf den Bereich des demokratischen Lernens. Dann welche, die haben besonders schwache Kinder, denen haben wir Stiftungen an die Hand gestellt. Und so arbeiten jetzt hier außerschulische Lernorte, die Lehrkräfte mit den Eltern, den Kindern und natürlich mit unserer wissenschaftlichen Begleitung an einem individuellen Transformationskonzept. Und das war mein Highlight des letzten Jahres.
Ich habe zwei Nachfragen. Das erste ist, kannst du abstrahieren, warum euer Angebot einen Bedarf getroffen hat? Weil eine andere Geschichte, die ich oft von Schulleitungen höre, ist, dass sie einfach mit Angeboten und Anfragen, die kaum dazu kommen, die zu sichten. Und ihr habt jetzt ja offensichtlich, umgangssprachlich würde man sagen, einen Nerv getroffen. Aber du kannst es vielleicht wissenschaftlicher sagen. Warum wollten die das?
Ich denke, es ist ein Zusammenspiel aus persönlichen irgendwie positiven Vibes. Also da sind Leute aufeinander getroffen, die irgendwie miteinander konnten, auch mit einer Schulaufsicht, die gesagt hat, oh, das ist doch toll. Also das war eigentlich so eine Initialzündung, dass die Schulrätin gesagt hat, ich will. Dann war die Personalrätin dabei, die hat auch gesagt, wie toll. Und plötzlich waren auch die Schulleitungen ganz euphorisiert. Die sehen sich wie so eine Art gallisches Dorf, habe ich das Gefühl. Und es war so ein Zusammenspiel, dass sie auch nicht gedacht haben, man überfährt sie jetzt, es ist anschlussfähig. Und vor allem, wir gehen ja nicht hin und erklären denen, wie Schule geht, sondern wir aktivieren ja quasi nur Selbsthilfekräfte, vernetzen, finden Menschen, die sie unterstützen und ihnen dadurch ja auch Arbeit abnehmen. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben hier Konzept A, B und C und jetzt macht mal und wir fahren hin und greifen Daten ab. Sondern es geht wirklich um eine Begleitung und um so ein ko-kreatives Austauschformat.
Kannst du beschreiben, ihr seid ja noch am Entwickeln und Machen, aber hast du schon eine Einschätzung dafür, wie es sich verhalten wird zwischen, dass es Zeit ist, dass ihr euch in echt trefft, in real life, regional vernetzt oder dass es dazwischen digitale Zusammenarbeit gibt oder digital Online-Treffen?
Wir wechseln ab. Es gibt analoge und digitale Treffen. Aber interessanterweise wollen die sich immer analog treffen. Und auch das Schulamt steuert immer eine ordentliche Brotzeit bei. Die sagen, sie sind jetzt dann langsam schwer verschuldet, aber ihnen ist klar, dass das wichtig ist. Und mit solchen Leuten kann man arbeiten. Also ohne Brotzeit kann man sich halt nicht treffen. Und das meine ich, es ist so eine wertschätzende Unterstützung als Basis. Und in dieser Community haben die auch Lust. Ich gebe denen immer erst mal 20 Minuten, um sich auszutauschen, weil das sind ja Schulfamilien. Die sehen sich ja jetzt nicht jeden Tag. Also wie beim Familientreffen auch, erzählt mal, wie es läuft, was ihr macht. Und in den ersten 20 Minuten wird da erstmal Kuchen gegessen und wie gesagt über den aktuellen Stand diskutiert. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie kann es weitergehen. Also unser nächster Schritt ist ein Lernstandsmonitoring, das wirklich alle 3 Wochen 5 Minuten dauert, dass die Kinder selbstständig nutzen können und einfach die nötigen Daten liefert, dass die Lehrkräfte gezielt unterstützen können. Das ist was wir gerne flächendeckend hätten, jetzt unabhängig von den individuellen Schwerpunkten an den Schulen. Das heißt aber auch nicht, dass das alle machen müssen. Also es ist so, dadurch, dass es eben kein drittmittelgefördertes Projekt ist, haben wir auch nicht diesen Verwaltungsstress und diesen Druck, Ergebnisse zu erzielen und gleich zu forschen. Aber wir können und das tun wir auch. Wir haben jetzt auch die Genehmigung bekommen, weil wir wollen eben auch zeigen, dass ein verändertes Lesekonzept natürlich auch positive Effekte hat. Wir wollen auch zeigen, dass Kinder zum Austausch angeregt werden in diesem veränderten Unterricht. Also es ist nicht nur so ein Probieren ins Blaue, sondern da kommen wir dann ins Geschäft. Aber unser Ansatz ist eben nicht Daten abgreifen und wieder gehen, sondern in einem Design-Based Research-Ansatz ein Konzept reinzugeben, zu überarbeiten, zu überprüfen, erneut reinzugeben mit dem Ziel, umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote zu gestalten.
Uta, ich habe mir notiert, mit gemeinsamen Zielen digitaler Vernetzung, Wertschätzung und Kuchen für mehr bessere Schulen. Sehr schön.
Auf jeden Fall. Schnittchen auch, ganz wichtig. Nicht nur süß.
Ich glaube, du hast uns Hoffnung gegeben und das ist sehr hilfreich in diesen Zeiten. Ich danke dir ganz herzlich, dass du das mit uns geteilt hast und wünsche euch alles Gute bei der Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.
Wir kommen zum Schwerpunkt der heutigen Sendung. Das Format heißt Ausgesprochen Digital und das ist unser Dialogformat. Heute mit einem Dialog zwischen Praxis- und Kultusministerkonferenz. Das Thema: digitale Kompetenzen von Lehrkräften. Dazu habe ich gesprochen mit Paula Friedrich. Sie ist Lehrerin, sie ist medienpädagogische Beraterin. Sie hat Schwerpunkte in den Bereichen Agilität, Digitalisierung, modernes Leadership, Schulentwicklung und Transformation. Dann auf der anderen Seite des Tisches Udo Michalik, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz seit Oktober 2011. Und gleich zu Beginn hat Udo Michalik etwas für mich sehr Überraschendes gesagt. Los geht's. Paula Friedrich, was ist eine Sache, die man über dich nicht weiß oder nicht erwartet?
Ja, ich glaube, was vielleicht einige noch wissen, ist, dass ich sehr pferdebegeistert bin. Was viele nicht wissen, ist, dass ich zwischendurch meine Pause machen musste, weil ich einen Unfall hatte und das kompensiert habe, indem ich sehr intensiv Kraftsport gemacht habe. Und zwar so weit, dass mein Trainer überlegt hat, ob ich jetzt den deutschen Meisterschaften im Bankdrücken gehen soll. Was, wenn man ja mich sieht und mich kennt, irgendwie gar nicht so richtig passt. Ich habe dann auch beschlossen, das wieder sein zu lassen, aber widme mich wieder den Pferden. Aber das ist tatsächlich meine Phase in meinem Leben gewesen.
Jetzt ist es sehr schwer für Udo Michalik da anzuschließen. Vielleicht gibt es aber eine ähnliche oder andere Geschichte.
Ich fange mal mit dem Aktuellsten an. Es ist mein erster Podcast.
Nein.
Ja, ich bin total aufgeregt. Und eben aus diesem Grund, aber dass das mal so beiseite, dass das in der Tat, glaube ich, das vermutet niemand bei jemandem in meiner Position, dass ich noch nicht durch so eine Erfahrung gegangen bin. Also das brandaktuell so und tagesaktuell. Und sonst ist, glaube ich, das, was einige wissen, aber auch nicht viele. Ich bin ein sehr aufgrund des Jobs auch jemand, der dann schnell den Ausgleich sucht. Und dann bin ich, glaube ich, auch viel bei Claudia dann. Also ich fahre gerne nach Norwegen angeln und bin dann auch mal bei Wind und Wetter auf dem Fjord und habe so die Gelegenheit, links und rechts alles an mir abrollen zu lassen.
Das war der einfachste Teil des Podcasts, vermute ich jetzt mal vorab. Denn jetzt kommen wir zu unserem Kernthema für die heutige Folge, sind das die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften. Und da gibt es ja inzwischen jede Menge von Frameworks und Untersuchungen, die versuchen, möglichst umfassend ein Bild davon zu zeichnen, möglichst alles aufzunehmen und zu kategorisieren, was da so reinpassen könnte. Meine Einladung fürs Gespräch heute wäre, dass wir versuchen sozusagen, da möglichst nicht Mut zur Lücke, sondern Mut zum Konkreten zu haben, also nicht die umfassendsten Antworten der Welt, sondern möglichst konkrete Antworten zusammenbauen können. Und da wäre die erste Frage wieder an dich, Paula. Was hast du so als konkretes Beispiel für solche Kompetenzen, die Lehrkräfte für diese berühmte Kultur der Digitalität gebrauchen können?
Ja, also es gibt ja ein paar Kompetenzen, die sehr naheliegend sind, die man vielleicht so intuitiv damit verbindet. Was für mich persönlich eine sehr wichtige Kompetenz ist, ist die Bereitschaft zur Anpassung, weil ich glaube, dass das eine sehr herausfordernde Kompetenz ist, weil es mit Unsicherheit einhergeht und auch ja in dem Moment negative Gefühle hervorrufen kann. Und ich das selber auch für mich entdeckt habe, dass das ein Entwicklungsprozess ist, mit solchen Veränderungen und dann der entsprechenden Anpassung gut umgehen zu können. Und ich glaube, dass das eine Kompetenz ist, die sehr, sehr wichtig auch in Zukunft für Lehrkräfte sein wird, weil ich davon überzeugt bin, dass wir immer wieder vor neue Herausforderungen im Bildungswesen gestellt werden. Und diese Stabilität, die man vielleicht in einer Generation vor oder zwei Generationen vor mir im Bildungswesen erlebt hat, dass die gar nicht mehr so existiert. Und das halte ich für eine sehr große Herausforderung. Deswegen eine wichtige Kompetenz.
Ist Anpassungsfähigkeit eine der Sachen, die man weiter oben im deutschen Bildungswesen ansetzen müsste?
Ich glaube, das ist eine allgemeine Herausforderung, mit dem wir alle irgendwie konfrontiert sind. Deswegen würde ich da anknüpfen wollen. Und ich glaube, immer so sehr der Fokus auf das Digitale grenzt den Blick, glaube ich, für die Tätigkeit des Lehrerberufes stark ein, weil ich bin der festen Überzeugung, dass um mit den neuen digitalen Tools umgehen zu können, brauche schon die Lehrkraft, die sattelfest ist in ihren didaktischen Kompetenzen, die eine breite Methodenvarianz hat, um mit der Heterogenität, die fast in allen Schulformen, so wie Paula gesagt hat, mittlerweile Alltag ist, letztendlich umzugehen. Weil das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Ich will mich jetzt hier gar nicht als Experte gerieren, sondern mehr so als Katalysator dessen, was ich sehe und erlebe und auch aus der politischen Diskussion mitbringe. Um das auch vielleicht nochmal zum Hintergrund zu sagen. Aber das, was ich sehe und erlebe, ist, dass wenn ich nicht in der Lage bin, guten Unterricht zu machen, dann hilft mir kein digitales Tool der Welt, um diese fehlende Kompetenz im Ausgangspunkt letztendlich zu kompensieren. Also es braucht die gute Lehrkraft, deswegen ist das für mich auch keine Generationenfrage, keine Frage von jung und alt, sondern wenn ich eine gestandene Lehrkraft bin, die weiß, was sie tut, die weiß, man mit Schülern, mit Kindern, mit Jugendlichen umgeht, dann sind digitale Tools eine wertvolle Ergänzung zu dem, was ich ohnehin gelernt habe. Und dann kommt der Punkt Anpassungsfähigkeit und Anpassungsbereitschaft obendrauf. Aber das ist eigentlich auch tägliches Doing von Lehrkräften.
Ja, dem kann ich zustimmen. Also es geht ja tatsächlich um die Integration. So, wir haben ja lange Zeit im Diskurs darüber gesprochen, zu digitalisieren. Also wenn man das mal platt formuliert, Prozesse in 1 nur Nullen zu übersetzen. Über diesen Punkt sind wir ja Gott sei Dank hinaus und überlegen, wie Schule als Gesamtsystem und Bildung und damit auch Unterricht sich weiterentwickeln kann. Und da ist eben diese Adaptivität ja was Integrales. So, das hat ja viele Bestandteile und viele Seiten. Und ich finde das sehr gut, dass wir mittlerweile auf so einer etwas höheren Ebene darüber reden und die Digitalisierung nicht isoliert betrachten. Das halte ich für wichtig.
Ich glaube, wir haben ein sehr gutes theoretisches Konzept oder theoretische Konzepte, wie digitale Kompetenzen aussehen. Wir lehnen uns an dem europäischen DICOM-EDU an als Kompetenzrahmen für Lehrende. Aber das ist alles für mich wirklich der theoretische Rahmen. Ich glaube, das in die Schule zu bringen, in den Klassenraum zu bringen, als Schulkollegium ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wie verändere ich Lernen? Das ist auch so eine spannende Diskussion. Komme ich vom Unterrichten zum Lernen? Das sind zwei unterschiedliche pädagogische Ansätze. Und daran macht sich letztendlich fest, wie ich dann auch mit digitalen Hilfsmitteln genau diesen Sprung schaffe.
Bei dem Wort anpassen fällt mir ein Mini-Exkurs ein, der uns aber hoffentlich für das Thema noch hilft. Ich übersetze manchmal so internationale Texte und da steht auch oft to adapt drin. Und häufig gibt es im Review-Kritik, dass das Anpassen im Deutschen so eine passive Konnotation hat. Und ich überlege, ob das vielleicht tatsächlich mehr als eine sprachliche Sache ist, dass es vielleicht auch Widerstand gerade im Feld der Digitalisierung auslöst, wenn Lehrkräfte hören, sie sollen sich an irgendwas anpassen. Und im Englischen ist es gar nicht so eindeutig. Da hat adapt ganz viel auch mit Lernen zu tun. Fehlt uns ein Wort dafür?
Also tatsächlich, als du das vorhin dann nochmal paraphrasiert hast, habe ich auch gedacht, ja okay, anpassen hat ja auch was so von Konformität oder so. Das ist ja damit nicht gemeint. Und ich habe tatsächlich auch dieses englische Begriffsverständnis, so interpretiere ich diesen Begriff. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig. Mir fällt jetzt spontan kein gutes deutsches Wort ein, was diesen aktiven Charakter und auch diese Veränderbarkeit gut zum Ausdruck bringt. Ich weiß nicht, ob ihr möglicherweise dafür noch.
Ich tue mich da auch schwer, weil ich stark im Englischen zu Hause bin und da auch diesen Begriff, genauso wie du das besprochen hast, für mich in Anspruch nehme und ich passe mich dem auch nicht an. Also ich entwickle mich zu etwas hin, ja.
Ja, das ist ein Lernen und Weiterentwickeln.
In diese Richtung, aber weniger in gewisse Konformität herstellen, um mich an etwas anzupassen. Nein, das kommt komplett anders. Und ich glaube, das ist das Entscheidende dann auch in der Qualität, was Lehrkräfte ausmacht, wo wir, glaube ich, auch im Moment Lehrkräften die Zeit und den Raum geben müssen, sich anzupassen. Aber anzupassen auch im Sinne von ausprobieren, schauen, was es gibt, wie passt das auf mein pädagogisches Grundverständnis, wie kann ich wirklich dann am Ende meinen Schülerinnen und Schülern damit eine Hilfe geben, anders zu lernen. Ne? Und was mir in Vorbereitung hier nochmal durch den Kopf gegangen ist, die Lehrkraft ist ja nicht mehr der einzige Fokus der Schülerinnen und Schüler. Die Lernorte, sowohl in Personen als auch in physischen Orten gesehen, haben ja mittlerweile eine Variabilität erreicht, wo ja die Lehrkraft nur eine von vielen Lernorten ist, mit denen sich Schülerinnen und Schüler heute auseinanderzusetzen. Und sich dort in die Richtung anzupassen, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Rolle neu zu definieren, ist, glaube ich, auch eine gute Herausforderung, was diesen Kompetenzgewinn für Lehrkräfte auch dann nochmal auszeichnet.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass dieses Begriffsverständnis ja auch eine gestalterische Komponente hat. Und diese Gestaltung, das würde jetzt das zusammenbringen, was du gerade gesagt hast, dass diese Gestaltung ja nicht nur durch eine Einzelperson passiert, sondern also vielleicht im Unterricht, wie wir ihn aktuell begreifen, ist ja auch die Frage, ob diese Form von Unterrichtsmodell so weiterträgt oder ob dieser Begriff Entgrenzung dann vielleicht möglicherweise mehr und mehr eine Rolle spielt. Aber gestalten kann ich auch im Kollegium zusammen mit meiner Schulleitung, mit der Schulaufsicht oder ganz wichtig auch mit außerschulischen Partnern. Und ich glaube, dass das immer mehr Bedeutung bekommt. Und ich fände es gut, wenn dieser Begriff des Anpassens diese Komponenten miteinander vereint. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Hörerinnen und Hörern.
Ich würde mal ein bisschen also diesem Dunstkreis Anpassung noch rausgehen wollen und dann damit uns nicht nur darauf fokussieren, was mir nochmal deutlich geworden ist an den letzten Diskussionen in den vergangenen Wochen. Kritische Reflexivität ist für mich eine, glaube ich, der herausragendsten Kompetenzgewinne, die wir uns allen, glaube ich, stellen müssen. Und für Lehrkräfte noch wichtiger ist bei der Medienvielfalt. Und da bin ich wieder bei den Lernorten. Letztendlich sich selber einen solchen Prozess auszusetzen und dann aber auch mit Schülerinnen und Schülern diesen Weg zu gehen. Wenn ich da nur mal an KI gehe, ich habe eine Gelegenheit gehabt, vor einigen Wochen mit Punja Mishra, einem der führenden Bildungswissenschaftler aus den USA, mal darüber zu diskutieren, der gesagt hat, ihr müsst davon ausgehen, alles, was KI produziert, sind Halluzinationen. Erstmal prinzipiell alles. Und sich dann aber richtig mit den Ergebnissen auseinandersetzen zu können, ist, glaube ich, eine neue Qualität in Richtung kritische Reflexion, als wir das bisher gewohnt sind, mit Texten umzugehen. Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnige Herausforderung, mit der wir sowohl in der Ausbildung, aber dann auch in der Fort- und Weiterbildung in der Perspektive umzugehen haben, um da nicht falschen Entwicklungen aufzusetzen.
Fast alles, was ihr jetzt beschrieben habt, sind ja schon sozusagen einmal gewendete Fragen von digitalen Kompetenzen, nämlich das, was das mit speziellen menschlichen Kompetenzen zu tun hat. Also sowas wie Reflexion oder sowas wie anpassend sich weiterentwickeln oder vielleicht auch sowas wie das eigene Rollenverständnis, wenn man es noch stärker macht, vielleicht sogar eine Identitätsfrage für die Lehrkräfte, sind ja sehr, sehr alte Fragen, die da auch dahinter stehen. Ist es manchmal so, dass der Digitalisierungsdiskurs sozusagen da nicht nur einfach sowas ist wie digitale Kompetenzen betreffen jetzt digitale oder neue Technologien, sondern betreffen auch so diese genuinen menschlichen Fragen? Und was passiert in diesem Spannungsfeld zwischen den vielleicht banal technischen Fragen und diesen zutiefst jahrhundertealten Fragen für Lehrkräfte vielleicht auch?
Ich denke, es ist eine grundlegende pädagogische Frage, die sich stellt und unseres pädagogischen Verständnisses. Wie wir mit Blick auf das, was Gesellschaft verändert, was Schule verändert, letztendlich umgehen. Und natürlich kommen da ganz basale Dinge wieder neu zur Diskussion, müssen neu diskutiert werden. Ich glaube, das kann man nicht einschränken auf nur eine digitale Diskussion. Und das, was ich versucht habe anzudeuten, so ein bisschen, ich glaube, das greift mittlerweile viel mehr stärker Raum, auch mit Blick auf das, was Digitalität letztendlich bedeutet, dass wir weniger das System als solches und die Schüler passen sich dem System an, in den Blick nehmen, sondern viel stärker die Bedürfnisse der Schülers sehen und versuchen, um den Schüler herum, um die Bedürfnisse des Schülers herum, das System zu bauen. Und das ist, glaube ich, ein grundlegendes neues pädagogisches, nicht neu, vielleicht nicht neu, aber ein anderes, als das wir zurzeit eskaliert in Deutschland pflegen und nur punktuell letztendlich in guten oder in anderen Schulen umgesetzt kriegen, glaube ich, viel, viel stärker, intensiver diskutieren müssen, weil gerade Digitalität bei Individualisierung, jetzt nochmal so ein Schlagwort reinzubringen, eine viel, viel stärkere Rolle spielen kann für die, die es können. Für die es aber nicht können, müssen wir andere Wege finden, um vergleichbare Lernergebnisse letztendlich zu erzielen.
Ja, und trotzdem gibt es ja auch stabile Grundfesten, die bleiben, die schon immer wichtig waren. Also eine Lehrkraft ist für Kinder ja auch immer ja ein Vorbild, ein Feuerentfacher. So ist ein Bild, das ich im Kopf habe. Wenn es mir als Lehrkraft gelingt, das Brennen für den Themenbereich, mit dem ich mich mit den Schülern auseinandersetzen darf, das zu entfachen, dann haben Lehrkräfte ja auch in der Entwicklung von Schülerinnen und Schülern eine extrem hohe Bedeutung. Also ich erlebe das in meinem Berufsalltag regelmäßig, dass Abiturienten zum Beispiel dann sagen, sie wollen auch Lehrkraft werden oder sagen, ja, da haben wir von Ihnen was mitgenommen. So, da haben Sie irgendwie uns Beispiel dafür gestanden, dass man zu seiner Meinung steht oder wie man mit Dingen umgeht. So. Und das sind ja Dinge, die früher auch, also schon über Jahrtausende, möchte ich sagen, wichtig waren in diesem Bildungsprozess und diesem Lernprozess. Und ich glaube, dass das Dinge sind, die trotzdem ja bestehen bleiben, dass die Bestand haben. Und du hast mir so ein bisschen so ins Herz gesprochen, weil für mich ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich eben meine Berufung und meine Profession eben auch darin sehe, junge Menschen zu entwickeln. Und das bedeutet ja immer auch, an ihrer Persönlichkeit teilzuhaben und Schülerinnen und Schüler wieder mehr genau so zu sehen. Ich glaube, da liegt auch im aktuellen Diskurs eine große Chance, dass wir uns eben über das Fachwissen hinaus mit anderen Bereichen, die uns Menschen prägen und bilden, auseinandersetzen und uns dem eigentlichen Bildungsbegriff im humanistischen Sinne ja wieder ein Stück auch annähern. Also ohne, dass wir davon je weit abgekommen sind. Aber ich finde das als sehr schön und bereichernd, dass ja, zu erleben und mitgestalten zu dürfen.
Das ist ein spannender Punkt, nochmal auf die Ganzheitlichkeit, ne, die wir eigentlich genau. Früher immer so stark betont haben, auf die ganzheitliche Bildung, wo wir bei verschiedenen Maßnahmen bildungspolitisch, das sage ich auch ein bisschen selbstkritisch, so ein bisschen den Fokus verloren haben, ne, durch die ganze, ich sag mal, ein bisschen provozierend Testerei, PISA, Bildungstrends und so. Wir haben sehr stark unseren Fokus gelegt auf die akademische Leistungsentwicklung. Wir haben weniger, was jetzt unter dem allgemeinen Stichwort Wellbeing subsumiert wird, dann auch auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler geschaut. Und das finde ich jetzt an den Entwicklungen in der OECD auch ganz interessant, dass das Momentum Kreativität mittlerweile eine ganz starke Rolle wieder spielt, ne, die wir so nie wirklich, sagen wir, systemisch im Blick hatten. Die einzelne Lehrkraft, das würde ich schon mal zugestehen, aber systemisch haben wir diese Kategorien nicht im Blick gehabt, dann da wieder stärker hinzukommen, wie kann ich aus dem Schüler die Potenziale rausholen, die in ihm stecken und arbeite nicht einen Lehrplan ab, um ihn dann am Ende zur Prüfung zu führen. Ne. Deswegen sagen wir an vielen Stellen heute auch bei unseren jüngsten KI-Empfehlungen, das wird ein langer Weg noch werden, das gebe ich gerne zu. aber hin in Richtung Prüfungsveränderungen, andere Prüfungsformate, sind das Diskussionen, die da genau reingehen. Und die haben ja dann wiederum normative Wirkung auf das, was in Schule passiert. Ich könnte das alles jetzt durchdeklinieren, dann würde ich aber noch eine halbe Stunde.
Ein bisschen haben wir noch. Ich erhöhe mal die Schwierigkeit oder wir kommen mal zum nächsten Level. Also wir haben jetzt ja sozusagen die Pole auch aufgemacht zwischen den auch ganz konkreten, vielleicht handwerklichen Fragen von digitalen Kompetenzen, die man wunderbar in den Frameworks nachlesen kann. Deswegen verweisen wir und verlinken wir darauf im Kontext dieses Podcastes mal, ohne sie durchdeklinieren zu müssen. Und auf der anderen Seite die grundfesten oder die fast schon identitätsbildenden Fragen von Bildung und der Akteure in diesem Spiel. Das Interessante ist jetzt ja, wie kann man sozusagen das nicht nur als zwei Pole machen, wo wir, glaube ich, in Diskussionen manchmal einfach auch ganz stark immer zu einem der Pole uns vollkommen nur auf den konzentrieren und sagen, naja, Know-how und Handwerk und KI bedienen können und so weiter, alles schön und gut, aber eigentlich müssen wir doch das kritische Denken fördern oder eben umgekehrt einfach nur Schulungen haben, wo man ganz schnell sagt, irgendwie, welchen Prompt gebe ich jetzt ein, um ganz schnell Ergebnisse zu haben. Wie kann man also in diesem Spannungsfeld das produktiv nutzen, ohne diese Pole gegeneinander auszuspielen? Wie sehen dann Fortbildung oder Wege zu diesen Kompetenzen aus? Paula, du bist auch Fortbildnerin. Was sind deine Erfahrungen?
Ja, also wenn ich es aus einer übergeordneten Perspektive betrachte, dann finde ich das wichtig und sehr gut. Du hast vorhin auch schon den DICOMP Edu angesprochen. Basierend auf dem DICOMP, der ja für unsere EU-Bürger gilt, unsere Schülerinnen und Schüler sind alle EU-Bürger. So, das ist irgendwie logisch, dass sich das integriert. Und ich finde, eine große Leistung, die der DICOMP Edu aufzeigt, ist was extrem Wichtiges, nämlich so eine Prozessorientierung. Wir neigen ja sehr dazu, im Bildungssystem defizitorientiert zu denken, so würde ich das bezeichnen. Also wir definieren, was sind 100%, was ist eine 1, was ist ein Abschluss für ein Abitur und so weiter. Und dann zu schauen, okay, hat der Schüler die 100% erreicht oder wie viel davon hat er nicht erreicht? Was uns dabei verloren geht, ist, das, was er darüber hinaus erreicht, was wir gar nicht messen oder uns gar nicht anschauen. Und ich bin der Meinung, dass der DICOMP Edu das so ein bisschen von der anderen Seite aufzieht, indem man nämlich schaut, was ist eine Basis, die ich brauche und wie kann ich mich auf dieser Basis weiterentwickeln. Und das betrifft ja dann eben auch die digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte. Und ich glaube, dass das sehr fruchttragend ist, insbesondere mit den sich ja immer weiter verändernden Außenbedingungen, Rahmenbedingungen, neuen Entwicklungen, wir kommen in einen Zustand des Stillstands, kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Zumindest beobachte ich das in meinem Lebenserfahrungsbereich nicht und übertrage das dann. Und ich glaube, dass solche Frameworks das eben aufmachen und dass das besonders in Fortbildung sehr wichtig ist, dass wir eben in solchen Stufenmodellen durchaus bereit sind, die auch dann weiterzuentwickeln. Also ein Fortbildungsmodell heutzutage muss ja nach oben sich öffnen können, also darf auf verschiedenen Leveln stattfinden. Die niedrigste und für mich am wenigsten tragfähigste ist Produktschulung. Ich halte Produktschulung für eine Fehlentwicklung. Das bringt keinem was, weil ich mich ja im IT-Bereich nennt man das Vendor-Login. Ich bin auf einem Produkt geschult, aber kann es nirgendwo anders. Da habe ich ja keine Kompetenzen erlangt als Lehrkraft. Wichtiger ist, dass ich Werkzeuge kennenlerne. Also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Im Kompetenzbereich Kommunikation bin ich in der Lage, das Kommunikationsmedium E-Mail zu bedienen. So, da gibt's dann Skills, die ich dazu mir aneignen kann. Also ich weiß, wie ich eine E-Mail formuliere. Ich bin in der Lage, Verteiler anzulegen. Ich kann eine Lesebestätigung anfordern und so weiter. Und dann gibt's ja aber Kompetenzen, die da oben drauf gehen, die jetzt sich nicht auf ein Programm zum Beispiel richten, sondern ich bin zum Beispiel in der Lage, zwischen einem Online-E-Mail-Provider zu unterscheiden und einer lokalen Anwendung auf meinem Rechner und kann dann, das wäre noch eine Ebene drüber, zum Beispiel Kriterien festlegen, wie in meinem Arbeitsprozess so ein Tool sinnvoll sein kann. Und da ergeben sich so Stufen bis hin zu, ich kenne mich sehr gut in diesem Bereich aus und bin dann auch in der Lage, wenn neue Entwicklungen kommen, diese zu integrieren und in diesem Arbeitsfeld weiterzuentwickeln. Und ich halte das für sehr wichtig. Und das leistet in meinen Augen der DICOMP Edu in einem ganz positiven Sinne. Ja, da steckt ja auch die Möglichkeit dahinter, das zu zertifizieren zum Beispiel und dadurch Anreize zu schaffen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich, wie Fortbildung sich verändern müssen, dass man nicht sagt, wir treffen uns jetzt eine Stunde oder zwei oder vier Stunden, lernen irgendwas und das war's, sondern dass wir Fortbildung integrieren, in Kontext und Verknüpfung auch herstellen, auch wenn die Fortbildner sich nicht zwingend miteinander kennen. So, in anderen Bereichen im Kommunikationswesen wäre informelle Kommunikation über Messenger. Aber ich muss ja auswählen dann irgendwann, welche Kommunikationsform und welches Tool dazu oder welches Werkzeug benutze ich jetzt. Und dieses Integrieren herzustellen, das halte ich für sehr wichtig.
Wie sieht Lehrkräftebildung aus, wenn sie nicht mehr so punktuell stattfindet? Ich habe einen Fortbildungsbedarf, gehe dahin und komme zurück und bin fortgebildet.
Ja, das haben wir, wo wir haben ja den seitens der KMK die Strategie für Bildung in der digitalen Welt 2016 ja schon verabschiedet. Und ich habe erlebt in Schulen, dass das schon ein hilfreicher, sag ich mal, Leitfaden war, wie wir diesen Prozess begonnen haben. Ich sage das aber nur, um auch mal deutlich zu machen, wie lange jetzt wir mittlerweile auch schon wieder in dem Thema unterwegs sind. Da sind dann schon wieder gute 8 Jahre. Und wir haben festgestellt, dass was gerade in dem Bereich die Notwendigkeit für Fortbildung in einer Breite besteht, vom Computer anschalten bis hin zu fortgeschrittenen Profilen, wie Paula das gerade beschrieben hat. Und das macht ja die Herausforderung unheimlich stark. Und natürlich dann auch die Frage der Generationen, wo sich natürlich ältere Lehrkräfte, das gibt es wie bei jüngeren Lehrkräften auch, sagen, wozu soll ich das jetzt noch machen? Ich brauche das nicht mehr die letzten 3 Jahre. Aber die Dynamik, die wir erleben in diesem Bereich, ist ja mit einer Geschwindigkeit, wie wir sie vorher bei anderen Herausforderungen so ja nicht gekannt haben. Ne? Da haben wir einen Plan gemacht, dann haben wir gesagt, da gehen wir dann die nächsten 3, 4, 5 Jahre hin. Dann haben wir ein Ziel X erreicht, gut ist, Ziel abgearbeitet. Aber hier ändern sich die Dinge ja fortlaufend. ChatGPT, KI ist glaube ich, das allerbeste Beispiel, wo quasi wieder überrollt wurden von etwas Neuem, was in Schule auf einmal eine Rolle spielt. Und das ist die Herausforderung, die wir uns als Länder auch gestellt haben, dort entsprechende Angebote zu stricken, die auch in ihrer Breite und Variabilität einen Umfang erreicht haben, den wir von früher nicht gekannt haben, wo Länder sich zusammengetan haben, eine eigene Plattform gebildet haben, Fortbildungsangebote zur Verfügung stellen. Also es geht ja hin von schulbezogener Fortbildung bis hin zu individueller Fortbildung auf digitaler Art, wo ich auf LinkedIn oder wo auch immer mir Fortbildungskurse suche, um mich beständig fortzubilden. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, den ich beobachte. Es ist vielmehr die intrinsische Motivation gefordert von Lehrkräften, sich in diese Entwicklung hineinzubegeben und sich die Fortbildungsangebote zu erschließen. Auch natürlich eine Aufgabe von Schulleitungen und von Ländern. Gar keine Frage, will ich überhaupt gar nicht jetzt irgendwohin delegieren. Aber die Breite ist einfach deutlich gewachsen an der Stelle. Und man kann sich, glaube ich, nicht auf das eine Fortbildungsinstrument letztendlich beschränken, sondern da gibt es ganz viele Möglichkeiten mittlerweile auch. Und es muss auch ganz individualisiert stattfinden. Was ich so ein bisschen noch, wenn ich noch einen kritischen Punkt hineinbringen darf, ist, es ist total spannend, was ich beobachte, ist, dass das gerade die Frage in Didaktik oder auch in Methodik unterrichtsbezogen, lehrplanbezogen, sehr starke Schwierigkeiten hat, ins System reinzukommen. Wir sind gut im außerunterrichtlichen Bereich, bei Tutoring und so weiter, aber unterrichtsbezogene Dinge, wie verändere ich den Unterricht? Das ist bei mir so eine Baustelle, die wir nach wie vor haben. Wir haben an den Universitäten mit dem Bund zusammen die Kompetenzzentren gegründet, weil wir gesagt haben, da haben wir ein Desiderat, an das wir ran müssen, weil wir didaktische Modelle den Lehrkräften auch mal Vorstellungen evidenzbasiert geben können, wie kann ein anderer Unterricht aussehen? Ja, und das nochmal zum Kontinuieren, um nochmal zurückzukommen. Lernen bleibt ein langsamer psychosozialer Prozess. Das Lernen werden wir nicht beschleunigen können durch das, was dort da ist. Wir können es anders machen, wir lernen anders. Aber die Geschwindigkeit des Lernens bei unseren Kindern wird, weil wir uns biologisch nicht verändert haben an der Stelle, erstmal noch so bleiben, aus einem Kontinuum, mit dem wir dann zu tun haben. Ne?
Was braucht es für diese Lehrkräftefortbildung? Also
ich kann da, glaube ich, ganz gut noch anknüpfen und das hängt, glaube ich, auch mit deiner Frage zusammen. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass dieser kooperative Aspekt bei Fortbildung, dass der eine hohe Bedeutung bekommt, behält und dort auch Wirkung entfaltet, weil wenn wir Unterricht machen aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen, sind wir im Moment als Lehrkräfte oft auch Alleinkämpfer in dem Unterrichtsmomentum. Aber um Dinge zu verändern, gerade wenn es, also ich habe eine Ausbildung genossen und jetzt verändert sich Lernen und Bildung und auf einmal muss ich über diesen Rahmen hinaus anfangen, Unterricht mitzuentwickeln als Kollegium, als Fachschaft, vielleicht auch als Schulgemeinschaft. Das wäre natürlich schön, wenn dann Eltern und Kinder auch mit teilhaben oder dann auch auf noch höherer Ebene, wo wir dann in den politischen Bereich oder in den Steuerungsbereich gehen. Und in den Fortbildungen schon zu beginnen, diese Form der Kooperation und des Miteinander und das Co-Konstruieren, sagen wir ja mittlerweile, den dort beginnen vorzuleben und Formate zu gestalten, in denen das aktiv ermöglicht, vielleicht sogar eingefordert wird. Das halte ich für unheimlich wichtig, weil uns bringt kein isoliertes Wissen irgendwas. Also ich kann natürlich in eine Fortbildung gehen, in dem ich lerne, wie Mathematikunterricht digitalisierungsbezogen sich entwickeln kann. Aber der Lerneffekt wird größer, wenn ich dazu auch nach einer gewissen Zeit mit Abstand vielleicht nochmal mit Fachkollegen nochmal in Diskurs gehen kann oder im besten Fall sogar mit den Kolleginnen und Kollegen in meiner Fachschaft, die ja unter den gleichen Grundbedingungen sozusagen arbeiten Und ich würde mir wünschen, dass eben eine Fortbildung nicht nur ist, wie gesagt, ich gehe zu einem Termin oder ich habe ein Online-Format und das war's, sondern dass mitgedacht wird, wie kann man nach einer gewissen Zeit nochmal, wir haben es vorhin auch angesprochen, als wichtige Kompetenz in diesen Reflexionsprozess gehen, auch um zielführend zu evaluieren. Ich kann ja an dem Tag vielleicht sagen, okay, ich habe mich wohlgefühlt, mir ging es gut, ich habe was Spannendes gelernt, da waren nette Leute, der Inhalt war interessant und der Fortbildner hat das toll rübergebracht. Aber ob am Ende sich dadurch was in die Richtung der Lernziele bei mir weiterentwickelt hat, das kann ich doch erst nach einer gewissen Zeit beurteilen. Und deswegen fände ich das toll, wenn Fortbildungsformate ihre Perspektive auch über einen größeren Zeitraum richten.
Braucht es dafür eine Fortbildungspflicht? Frage an euch beide. Paula, möchtest du anfangen?
Nein, also ich glaube, allein schon aus der Motivationstheorie heraus, dass eine Pflicht nicht zielführend ist. Was nützt denn uns allen das, wenn Lehrkräfte eine Pflichtveranstaltung sich raussuchen, wenn sie darauf keine Lust haben und nicht bereit sind, das, was sie dort lernen, auch in Anwendung zu bringen, also sich berieseln zu lassen?
In anderen Berufsfeldern soll das ein gängiger Weg sein.
Ja, also da wäre jetzt die Frage vom Kompetenzverbund aus zu erforschen, ob dann solche Lehrkräftefortbildung zielführend sind. Ich würde das aus meinem Erfahrungsraum bezweifeln. Ich glaube, dass die Anstrengungen, die um Unterricht zu verändern, notwendig sind, dass die aus einem positiven Anreiz kommen sollten. Ich habe, also aus dem Change Management, in dem ich ja ein bisschen auch bewandert bin, gibt es einen Satz. Ich bringe den mal provokativ mit rein. Wir gucken mal, ob euch vielleicht auch Dinge dazu einfallen. Der heißt Struktur vor Psyche. Und das meint, dass wenn man die Strukturen so baut, dass sie etwas so attraktiv machen, dass man dem der Psyche entgegen möglicherweise folgt oder dass man etwas anderes so unattraktiv macht, dass man solche psychischen Barrieren, Motivationsbarrieren oder Interessenbarrieren, dass man die dann überwindet. Ich kann nicht beantworten, wie diese Strukturen aussehen müssen, aber das wäre jetzt einer der versuchten Lösungsansätze, einen Transitionspfad dorthin zu gestalten. Vielleicht kann man über diesen Claim mal nachdenken.
Ich habe schon Angst gehabt, dass ich meinen Werbeblock nicht mehr loswerde. Aber zahlt drauf ein. Danke, dass du mir nochmal eine Brücke gebaut hast, Paula. Alle Länder haben fast rechtliche Verpflichtungen in ihren Schulgesetzen stehen für die Fortbildung. Die einen haben es quantifiziert, die anderen nicht, aus guten Gründen. Ich will gar nicht die Frage über das Lehrerarbeitszeitmodell hier noch strapazieren, was da so ein bisschen mit drauf einzahlt als große Herausforderung. Aber der Werbeblock ist der, wir probieren als Länder das gerade aus. Mit der Qualifizierungsoffensive Mathematik versuchen wir über 10 Jahre mal genau uns an die Strukturen ranzumachen. Und aus der Erkenntnis heraus, dass eben singuläre, einmalige Fortbildungen mit fast null Wirksamkeit letztendlich verbunden sind. Dort ein wissenschaftlich begleitetes Qualifikationsprogramm aufzulegen für die Mathematik, wo ich von der Konzeption her am Anfang schon gesagt hat, das wäre für mich eigentlich die Blaupause auch für andere Fächer, mal in solch ein strukturiertes Fortbildungsprogramm, wo unterschiedliche Phasen definiert sind, unterschiedliche Stakeholder beteiligt werden, wo tatsächlich eine Struktur etabliert wird, die systemisch im Fach, das Fach selbst mit ins Blick nimmt und entwickelt und dann auch für Lehrkräfte attraktiv ist, um sich selber fortzuentwickeln. Nichts ist, glaube ich, problematischer als Mathematik an der Stelle. Da haben wir uns, glaube ich, den größten Brocken gerade vorgenommen. Aber auch am spannendsten dann letztendlich, wie wir genau in solchem umstrittenen Feld reüssieren oder nicht reüssieren. Und ich glaube, genau so eine Angebote muss es geben, um dann auch auszustrahlen, eine Vorstellung zu geben, wie wir auch mit Blick auf Digitalität in der Fortbildung die Herausforderungen wuppen können. Und ich will das nochmal ein bisschen quantifizieren, auch nochmal ein bisschen problematisieren. Wir können uns jetzt aber nicht nur auf die Fort- und Weiterbildung verlassen. Gerade mit Blick auf die Digitalität ist das eine der größten Herausforderungen für die Länder gewesen, ihre 800.000 Lehrkräfte auf diesen Weg zu schicken. Und wir wissen, dass wir nicht immer zu jedem Zeitpunkt alle mitnehmen werden können. Was da aber auch die Hochschulen noch zu leisten haben, ich sag's mal diplomatisch, die kommenden Lehrkräfte nicht nur zu guten Fachleuten zu machen in ihrem Fach, sondern auch methodisch, didaktisch sie auf das vorzubereiten, was an Flexibilität, an Dynamik in Schule da ist, muss man ja schon sagen, nicht erst kommt, sondern da ist und Realität ist. Das erscheint mir auch noch mit Blick auf die jungen Lehrergenerationen, die jetzt kommen, eine große Herausforderung zu sein, wo Ausbildung, Fort- und Weiterbildung einen stärkeren Konnex bilden müssen, wo ich auch mehr von Hochschule, von der Akademie mir erwarte, was da an Hilfestellung auf Forschungsbasis dann auch noch geliefert wird. Ne? Wie der von mir erwähnte Punja Mishra, der hat so einen schönen Begriff des Learning Engineerings geprägt und Learning Designs, also auch immer so Also diese Begriffe aus dem Technischen und aus dem Pädagogischen miteinander zu verbinden, da richtige Designs für Schule zu finden, aber auch das als Handwerk zu verstehen, ja, als pures Handwerk, finde ich nochmal auch gut zum Überlegen und Nachdenken.
Engineering ist noch so ein Begriff, wo wir keine gute deutsche Übersetzung haben.
In dem Kontext wiederum nicht, ja, das ist wie mit Adapt, ja.
Schlusswort. Wir sind schon fortgeschritten. Wir haben jetzt über viele Herausforderungen gesprochen. Jetzt würde ich gerne mit einem positiven Ausblick enden. Paula, was gibt dir Hoffnung für Fortbildung, für digitale Kompetenzen von Lehrkräften, dass es nicht nur eine machbare Sache ist, sondern dass es sich wirklich lohnt?
Dass es sich lohnt. ich bestreite dieses sich lohnen nicht. Was mir Hoffnung gibt, ist tatsächlich, dass das Thema solche Prägnanz und Priorität bekommt. Du hast es ja vorhin schon schön gesagt, dass wir ja schon seit 2016 das auch angehen, auch strukturiert und meiner Meinung nach auch in einer guten Richtung angehen und uns dort weiterentwickeln. Und ich beobachte das sehr, sehr wohlwollend, wie viele auch außerschulische Stakeholder sich an diesem Prozess beteiligen und wie stark sie dabei sind. Also das Forum Bildung Digitalisierung zum Beispiel ist ja so ein Stakeholder, jetzt mit dem Navigator BD, so wo ich gedacht habe, ja, so die Dinge mal mit einem Begriff beziffern und sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Der Kompetenzverbund, der jetzt an einer ganz wichtigen Schnittstelle arbeitet, das sind Dinge, wo ich glaube, dass sich das System strukturell weiterentwickelt hat und die Steuermechanismen besser werden. Ich sehe das tatsächlich auch so, dass gerade auch in der Ausbildung, das sind ganz, ganz wichtige Schnittstellen mit hoher Verantwortung. Und wenn man das integriert, ist das, glaube ich, also ich sehe bei den Lehrkräften nicht, dass sich viele dagegen verwehren. Im Gegenteil, sie suchen nach Antworten auf die natürlichen Fragen, die sie im Moment stellen. Lehrkräfte beobachten die schnellen Veränderungen. Sie haben KI gesehen, registriert und suchen nach Antworten dafür. Und ich glaube nicht, dass es eine große Brandbreite gibt an Leuten, die sich dagegen stellen. Ich war in Kollegien zu Dienstberatungen, zu so kleinen Fortbildungsinputs, möchte ich es mal nennen, wo die Lehrkräfte, die am längsten im System sind, am größten die wichtigen Fragen gestellt haben, am dringendsten. Und ich mag dieses Narrativ nicht, dass man zum einen diese Generationenunterschiede so bei der Digitalisierung nach vorne stellt, weil das stimmt nicht. Also es ist nicht mein Erfahrungsraum. Und auch nicht, dass sich Lehrkräfte per se dagegen verwehren. Ich glaube, Lehrkräfte sind nur in den letzten 10 Jahren auch vielleicht ein Stück skeptisch gewesen, weil die Antworten, die wir hatten durch Produktschulung zum Beispiel, noch nicht die richtigen waren, weil sie ja Lernen und Bildung nicht verändert haben. Und ich glaube, dass wir uns da aber auf einem sehr guten Weg befinden. Und ich sehe in meinem Umfeld, ich bin natürlich auch in der Bubble, ohne Frage, dass das Früchte trägt, dass mehr und mehr Leute partizipieren und da Lust und Bock drauf haben und dann auch gestalten, auch im Unterricht. So, und das finde ich toll. Und Schülerinnen und Schüler mehr auch, also daran partizipieren wollen und dazu eine Meinung haben und dass man der Gehör schenkt, das finde ich auch toll.
Abschlussfrage an Udo Michalik. Kann das deutsche System von Lehrkräfte, Aus- und Fortbildung sich adapten für den digitalen Wandel?
Längst drinne. Also die Landesinstitute sind einer der wesentlichen Träger auch, um diese Veränderungsprozesse mit zu begleiten und spielen eine immer zentralere Rolle. Ich sehe das jetzt in der Diskussion in der KMK, dass wir die auch ganz viel, viel stärker an diese bildungspolitischen Entwicklungen anbinden wollen, um das im Gleichklang auch miteinander voranzutreiben. Wir haben die Bildungsstandards angepasst, da spielen digitale Kompetenzen fast in allen Bildungsstandards eine zentrale Rolle. Bei den Anforderungen an die Lehrkräftebildung spielt Digitales. Das ist eigentlich alles schon ein bisschen Alltag geworden. Ne? Um an das nochmal anzuknüpfen, was Paula gesagt hat, unsere Schüler treiben uns ja auch. Ja, es ist ja nicht so, dass das ein passives System ist. Ja? Die Schülerinnen und Schüler treiben uns. Das erlebe ich in Schüler auch. Und wenn ich das nochmal zitieren darf an der Stelle, und wie Schule sich auch drauf einlässt und dass ich auch viele, viele gute Beispiele durch den Deutschen Schulpreis habe ich jetzt auch nochmal gesehen in der Friedenauer Gemeinschaftsschule hier in Berlin. Da sitzen die Schüler mit den Lehrkräften im Mathematikunterricht zusammen und sagen den Lehrern die Meinung, was sie an dem Mathematikunterricht gut und schlecht finden und gestalten mit denen den Mathematikunterricht neu. Das ist Schule, wie ich sie mir eigentlich in Zukunft vorstelle, wo es dann aber auch schon die Beispiele gibt. Wie gesagt, ich kaue nur wieder, was ich gesehen habe. Das ist nicht meine Erfindung, sondern es ist real da. Und wenn wir da stärker hingucken bei den Schulen, die andere Ideen, neue Ideen entwickelt haben, andere entwickeln wieder andere Ideen, weil die Schülerschaft dann doch sehr heterogen ist von Schule zu Schule. Aber ich bin da überhaupt nicht pessimistisch, sondern ich sehe viele, viele gute Dinge. Und wir sollten diese guten Dinge, über die sollten wir reden. Und so mal diese Fundamentalkritik, die ständig über uns hereinbricht, die strengt an, das andere macht mehr Spaß.
Ich möchte dem noch eins hinzufügen, weil ich das wichtig finde, weil jetzt der Schulpreis auch Erwähnung gefunden hat. Aber es gibt Studien dazu, die zeigen, dass dieses modellhafte Vorleben, dass das ja nicht die Lösung ist, sondern es geht darum, Transitionspfade zu bauen. Und ich glaube, den Fokus darauf zu richten, in der Steuerung, aber auch in der Umsetzung, dass das ganz doll wichtig ist. Also es ist toll, wenn eine Schule für sich herausgefunden hat, wie sie super gut fortschrittlich arbeiten kann und damit auch Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler zufrieden, ein zufriedenes Umfeld schafft, in dem sie ja zusammen sein können. Aber es ist auch klar, dass ein Konzept aufgeschrieben nicht in 100 anderen Schulen funktionieren wird. Und das ist dann wieder dieses, was wir vorhin besprochen haben, jetzt spanne ich einen Bogen. Wow. Das ist dann wieder dieses Adaption, dass wir in der Lage sind, das gut anzupassen, ne? Und daraus zu lernen. Aber den anstrengenden kognitiven Prozess und den gestalterischen Prozess, den muss jede Schule für sich und jede Lehrkraft für ihren Unterricht alleine gehen mit ihren Schülerinnen und Schülern.
Es geht darum, Horizonte zu erweitern, nicht um zu kopieren.
Paula Friedrich und Udo Michalek, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war schön.
Das war unser Dialogformat Ausgesprochen Digital. Das Gespräch haben wir in Berlin geführt am 24. Oktober 2024. Learn Level Up heißt unsere Rubrik, in der wir in jeder Sendung Lehrkräfte, Schulleitungen und andere Akteure rund um Schule fragen, wie lernst du eigentlich selbst? Wie bist du ein lernender Lehrender oder eine lernende Lehrende? Wie bildest du dich selbst fort? Dazu setzen wir in jeder Sendung einen neuen Schwerpunkt. Heute den Schwerpunkt Online-Kurse. Wir haben also gefragt, wie lernst du eigentlich mit Online-Kursen? Das Format ist relativ einfach. Wir fragen und die Menschen schicken uns Sprachnachrichten. Los geht's.
Für meine eigene Fortbildung nutze ich Online-Kurse in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel die schulische Fortbildung, pädagogischen, didaktischen Bereich, dass ich da auf Plattformen mir mein Wissen aneigne, die wir zum Beispiel über die Schule abonniert haben. Dann habe ich eine große Möglichkeit gefunden, meine Englischkenntnisse aufzubessern in einer Frauen-Community, die weltweit agiert. Das ist ein sicherer Platz, bei dem wir wunderbar Englisch sprechen üben können, sodass ich bei Erasmus-Fortbildungen dann auch mich intensiv beteiligen kann. Und natürlich habe ich auch im privaten Bereich Möglichkeiten, zum Beispiel mich zu Fotografietechnik fortzubilden. Und ich liebe das online zu machen, unabhängig von allem.
Also ich muss zugeben, ich erstelle halt im Team relativ viele Online-Kurse, auch für virtuelle Hochschule Bayerns oder auch im Rahmen meiner Schulentwicklungsprojekte selber nutzen von anderen. Ja, ich schaue mir schon hin und wieder natürlich von Kolleginnen Kurse an, aber dass ich es wirklich für meinen eigenen Lernprozess nutze und mich da so durchklicke, eher selten.
Online-Kurse nutze ich sehr gerne für meine eigene Fortbildung, weil sie den großen Vorteil haben, dass ich sie zeit- und raumunabhängig nutzen kann, dass ich meine Themen, die mich interessieren oder bei denen ich Fortbildungsbedarf habe, dort finde. Vielleicht auch mal ein Thema, bei dem ich mich gar nicht getraut hätte, nachzufragen, ob mir das jemand erklären kann. Ich kann vorspulen, wenn es mich langweilt. Ich kann zurückspulen, wenn ich was nicht verstanden habe. Und ein Beispiel ist aktuell, dass es viel zu KI gibt. Meine Schule hat eine Lizenz für Phobis und da fühle ich mich sehr gut fortgebildet und vor allem an die Hand genommen. Es sind praxistaugliche Anleitungen und ich bewege mich in einem rechtssicheren Rahmen und das gibt mir viel Sicherheit und auch Mut, Dinge auszuprobieren. Also ich nutze es sehr gerne und intensiv.
Ich nutze selbst gar keine Online-Kurse für mein eigenes Lernen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich selber solche Online-Kurse erstelle und da schon einfach auch viel Zeit damit verbringe und so hinter die Kulissen geblickt habe, wie erstellt man das von der Technik, von der methodisch-didaktischen Aufbereitung. Und versuche eben, ja, Lehrerinnen und Lehrern vor allem durch eigene Online-Kurse ins Lernen zu bringen. Und dafür nutzen wir die Plattform StudyPoint Teacher. Ganz niedrigschwelliger Zugang kann man als Schulplattform nutzen oder auch sich selber dort anmelden. Und dann gibt es kostenlose Kurse und manche sehr umfangreiche Kurse. Kosten auch ein bisschen Geld logischerweise. Und da geht's wirklich von den einfachsten App-Erklärungen bis hin zu methodischen Konzepten wie dem Friday.
Ich habe mal bei einem Moodle-Kurs mitgemacht, Digital macht Schule. Da ging es auch um die Bildung in einer Kultur der Digitalität. Es ist ein hybrides Format gewesen, was synchrone und asynchrone Anteile hatte und dazu noch begleitende Tutorien. Das heißt, man hat immer mit den gleichen Personen sich austauschen können, aber diesen Kurs in seinem eigenen Tempo durchlaufen können.
es ist auch immer wieder die Frage nach Online-Kursen für eigene Fortbildungsformate. Und ehrlicherweise nutze ich Online-Kurse viel, viel lieber, als dass ich zu anstrengenden, für mich anstrengende Präsenzkurse muss. Das heißt, ich bin ein Freund von wirklich digitalen Kursen und eher nicht mehr so der Freund von Präsenzfortbildung, es sei denn, ich weiß, dass ein großes Netzwerk da ist, mit dem ich mich in den Pausen wunderbar unterhalten kann. Ich glaube, dass wir Online-Kurse sehr genau beobachten müssen, denn es gibt sehr, sehr schlechte, die einfach viel Geld kosten, aber keinen Bildungsmehrwert bieten. Und es gibt kurze, knackige, wo man viel lernen kann. Ich glaube, dass Online-Kurse an sich noch keiner guten Qualitätsprüfung unterzogen werden und wir die viel, viel mehr in die Breite, in die Bildungsblase bringen müssen, damit wir wissen, was ist wirklich gut, was ist zu welchen Themen gut und wo will sich möglicherweise jemand einfach bereichern oder profilieren.
Ich habe Online-Kurse kennengelernt als Angebote von US-amerikanischen Unis, die sich einen größeren Markt erschlossen haben, indem sie ihre Leistungen auch online dargeboten haben. Das sind oft qualitativ sehr hochwertige Erklärvideos zusammen mit Übungen und Aufgaben, wo man sich wirklich ganz fundiert einarbeiten kann. Ein erstes Thema, das ich bearbeitet habe, war Komplexität. Es ging darum, aus der Sicht der Biologie, aber auch der Informatik zu verstehen, was Komplexität eigentlich ist und dann auch Probleme, die sich in Bezug auf komplexe Systeme ergeben, zu bearbeiten. Und mittlerweile habe ich gelernt, dafür brauche ich jeweils eine Woche, um überhaupt reinzukommen und dann meistens jede Woche nochmal ein paar Stunden, um da dran zu bleiben. Sonst sind diese Kurse dann wirklich Versatzstücke, die nicht viel mehr sind als einfach ein gut gemachtes YouTube-Video.
Online-Kurse finde ich unheimlich reizvoll als Lerngelegenheit, weil man sie einfach zeitlich losgekoppelt besuchen kann und sich da neue Impulse holen kann, je nachdem, was man gerade braucht. Ein gutes Beispiel, wo ich mich sehr gerne fortbilde, ist der Nele Campus. Das ist eine Online-Plattform, bei der es unterschiedlichste Angebote gibt für Lehrkräfte, für Schulleitungen, für Studierende sicherlich auch. Und dort schaue ich mich einerseits um, was gibt es Neues für mich, also wie kann ich neue Dinge lernen. Gleichzeitig habe ich aber auch immer den Blick darauf, was kann ich weiterempfehlen, wenn ich mit Lehrkräften, Schulleitungen oder auch Studierenden im Gespräch bin, um hier eben auch Neuigkeiten, die es gibt oder veränderte Ansätze ja in die Breite bringen zu können.
Herzlichen Dank geht raus an alle, die sich beteiligt haben. Das waren in der Reihenfolge des akustischen Erscheinens Elke Noah, Uta Haugtum, Kerstin Boveland, Jan Fedder, Regina Schulz, Silke Müller, Philipp Wampfler und Britta Klopsch. Es bleibt eine offene Frage für diese Sendung, nämlich was gibt es an Neuigkeiten im Kompetenzverbund Lernen Digital? Antworten gibt unser Spotlight.
In dieser Woche wieder mit Jannik Holstein vom Forum Bildung Digitalisierung aus dem Handlungsfeld Wissenschaftskommunikation der Lernen Digital Transferstelle. Die Didakta 2025 steht vor der Tür und wir bereiten uns schon vor. Zwischen dem 11. und 15. Januar 2025 findet ihr uns in der Messe Stuttgart in Halle 7 am Stand C26. An unserem Stand könnt ihr Menschen aus vielen Projektverbünden treffen und bekommt Einblicke in Fortbildung sowie Materialien aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu kommen. Einen Einblick in die aktuelle Arbeit im Kompetenzverbund Lernen Digital bekommt ihr über unsere verschiedenen Formate. Zum Beispiel geht die Interviewreihe eines Redaktionsteams aus dem DIPF, das wir schon ein paar Mal erwähnt haben, weiter. Darin werden die Arbeit und die Produkte aus den Projektverbünden vorgestellt. Neben den schon erwähnten Interviews mit LFB Labs Digital, DigiNix, Schuhdidee, DigiShuku MPK und WeTransfer findet ihr mittlerweile online das Interview mit Didi Pro. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Im Zukunftsraum auf unserer Website, der sich mit zentralen Fragen rund um die digitale Bildung von übermorgen beschäftigt, findet ihr jetzt auch einen neuen Beitrag. Unter dem Titel Sichtbar, wie Virtual Reality im Physikunterricht beim Verstehen hilft, bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit am Lehrstuhl für Didaktik der Physik der LMU München. Dort gibt es ein Unterrichtslabor, in dem Schulklassen unter anderem VR-Anwendungen erproben können. Dort gibt es ein Unterrichtslabor, in dem Schulklassen unter anderem VR-Anwendungen erproben können. Außerdem möchten wir euch natürlich wieder auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Zum Beispiel gibt unser Boxenstopp-Format Einblicke in die Arbeit der Lernen Digital Projektverbünde und in verschiedene Fortbildungskonzepte. Im Januar und Februar 2025 stehen schon Termine zu SchülerInnenlaboren. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Am 16. und 17. September 2025 lädt außerdem der Projektverbund KISS Pro WissenschaftlerInnen des Kompetenzverbunds Lern Digital, LehrkräftebildnerInnen und AkteurInnen der zweiten und dritten Phase der Lehrkräftebildung an die Universität Potsdam zu einer Tagung ein. Thema der Tagung ist die künstliche Intelligenz in der Lehrkräftebildung. Diese Tagung bietet eine Plattform, um innovative Lehrkonzepte, KI-Tools und praxisorientierte Ansätze zu diskutieren, die künftige Lehrkräfte auf einen kompetenten und lernförderlichen Einsatz von KI-Tools für die Gestaltung von Schule und Unterricht vorbereiten. Auch zu dieser Tagung findet ihr natürlich weitere Informationen in den Shownotes.
Soweit unser Spotlight, das sind die aktuellen Entwicklungen im und aus dem Kompetenzverbund Lern Digital. Die dazugehörigen Links findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Das heißt, da, wo ihr den Podcast hören könnt, findet ihr in der Regel auch begleitend einen kurzen Text mit diesen Links. Apropos Podcast hören. Das ist schon die 6. Folge gewesen. Wer die ersten 5 Folgen noch nachhören will, der findet sie in der Regel da, wo er oder sie auch diese Folge gefunden hat. Und wenn man schon da ist, kann man auch sehr gut den Podcast abonnieren. Dann bekommt ihr den nächsten Podcast gleich dahin, wo ihr so Podcasts hört. Ihr könnt noch mehr, wenn ihr wollt, nämlich zum Beispiel Updates per E-Mail bekommen. Abonniert einfach unseren Newsletter oder folgt Lern Digital bei LinkedIn, bei YouTube und bei Instagram. Ich mache ja alles zusammen. Mein Name ist Joran Busmeholz, der Podcast heißt Welle Lernen Digital. Es hat mich sehr gefreut, hier wieder uns gut eine Stunde durch die Neuigkeiten führen zu können. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.